Liebe Geschwister, liebe Gäste, ich bitte euch, eure Bibel aufzuschlagen im Buch des Propheten Hesekiel, Kapitel 39. Heute betrachten wir einen Vers dort, beziehungsweise ich werde einen Vers lesen und über ein Thema reden, das Thema der Zeit, die Zeit. Hesekiel 39, Vers 8. Gott spricht: Siehe, es kommt und es wird geschehen, spricht Gott, der Herr. Das ist der Tag, von dem ich geredet habe. Soweit das Wort Gottes. Wenn man sich den Kontext anschaut hier, dann lesen wir, dass es etwas, was wenig mit Weihnachten zu tun hat. Es geht um Gog aus dem Land Magog. Und wenn wir an Gog und Magog denken, dann wissen wir, dass die Bibel diesen König eines damaligen fernen Landes als ein Symbol für den endzeitlichen Aufstand gegen das Volk Gottes auch betrachtet. Aber auch dieser Gog von Magog steht auch mit dem endgültigen Sieg des Messias auch über die Mächte des Bösen auch im Zusammenhang. Vielleicht fragt ihr euch, was hat diese Prophezeiungen aus dem Buch Hesekiel mit der Advents- und Weihnachtszeit zu tun? Heute möchte ich über die Zeit sprechen, über die Zeit predigen und das, warum das, was an Weihnachten geschah, für heute und für die Zukunft von großer und größter Bedeutung ist. Was ist die Zeit? Was verstehen wir unter dem Begriff Zeit? Ja, die Definition des Wörterbuches ist, dass Zeit eine kontinuierliche und scheinbar unumkehrbare Abfolge von Ereignissen ist, die von der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft stattfindet. Mit anderen Worten, die Zeit läuft für uns alle, nicht für bestimmte Leute, sondern für uns alle. Wir leben alle in der Zeit. Und wir können sie nicht anhalten. Wir können nicht einfach die Stoppuhr stoppen und sagen, reicht's jetzt, ich möchte eine Pause. Die Zeit läuft weiter. Und wir können auch nichts ändern, was bereits geschehen ist. Wir können nicht in die Zukunft zurückkehren und alles wieder gut machen. Das geschieht nur in den Science-Fiction-Filmen. In der modernen Physik ist Zeit aber ein elastischer Begriff, der uns in den Wahnsinn treiben kann, wenn man sich damit beschäftigt. Einige sind Physiker hier. Vielleicht haben einige von euch den Film Interstellar gesehen. Ich weiß es nicht. Es geht auch um Zeit. Die spezielle Relativitätstheorie Einsteins hat gezeigt, dass absolute Gleichzeitigkeit nicht für das gesamte Universum gilt. Zwei Ereignisse, die für einen Beobachter, der sich zum Beispiel in einem Zug schnell durch einen Bahnhof bewegt, mag zur gleichen Zeit eintreten, also für ihn treten sie zur gleichen Zeit ein, aber für einen anderen Beobachter, der sich auf dem Bahnsteig des Bahnhofs befindet, treten diese Ereignisse zu unterschiedlichen Zeiten. Diese Zeitdifferenz wird umso größer, je höher die Geschwindigkeit. Ja, es wird also schwierig, das sind keine Spekulationen, das kann man auch messen, auch wenn es weil das nur ganz kleine Zeitdifferenzen sind. Aber es ist somit schwierig zu behaupten, dass die Realität das ist, was für mich zu einem bestimmten Zeitpunkt und ein Ort, an dem ich mich befinde, existiert. Zeit ist relativ. man sagen kann, dass Zeit nicht absolut ist, sondern relativ ist, sind einige noch einen Schritt weiter gegangen und behaupten, dass die Zeit nur eine Illusion ist. Das sieht man sehr wohl in den östlichen Religionen, die heutzutage sehr, sehr wie eine Mode geworden sind. Zeit ist eine Illusion. Ereignisse, was in der Geschichte geschieht, was für uns sehr wichtig ist, ist in Wirklichkeit nicht von großer Bedeutung. Sind nur leichte Bewegungen auf der Oberfläche eines ruhigen Ozeans. Einige Passagen aus der Bibel würden auch vermuten lassen, dass die Zeit eine ewige Wiederkehr ist. Also wenn wir zum Beispiel den Buch Prediger lesen, kennen wir diesen bekannten Vers aus Prediger, Kapitel 1, ganz am Anfang, Vers 9. Was eins gewesen ist, das wird wieder sein. Und was eins geschehen ist, das wird wieder geschehen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, spricht der Prediger, der Koheletz. Ja, man könnte sagen, ja, das bestätigt doch diesen Gedanken, dass Zeit immer wieder zurückkehrt, dass es eine ewige Schleife ist. Aber wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Die Absicht des Predigers ist es nicht zu lehren, dass die Zeit ewig ist und dass die Ereignisse keine Bedeutung haben, sondern dass das, was auf der Erde passiert, was auf der Erde getan wird, aufgrund der Sünde, der Sinnlosigkeit unterliegt und auch große Frustrationen erzeugt. Was sagt die Bibel über die Zeit? Die Bibel lehrt ganz deutlich, dass es einen Anfang der Zeit gab. In 1. Mose Kapitel 1, Schöpfungsbericht, lesen wir diese Worte: Am Anfang schuf Gott. Am Anfang schuf Gott. Die Zeit hat einen Anfang. Die Welt, das Universum hat einen Anfang. Es ist auch interessant, wenn wir den Hebräerbrief lesen, wo betont wird, dass Gott auch die Welt durch seinen Sohn erschaffen hat, dass der griechische Text dort wörtlich sagt, dass dieser Sohn nicht einfach die Welt, sondern die Zeitalter, also die Äonen auf Griechisch geschaffen hat. Also Raum und Zeit hat der Sohn geschaffen, Gott. Das finden wir auch im Kapitel 11, glaube ich. Ja, im Gegensatz zum Denken, das behauptet, dass das Universum unendlich und ewig sei, was viele denken, also andere auch in Frage stellen heute in der modernen Physik, betont die Bibel, dass Zeit und Raum Grenzen haben. Zeit und Raum haben Grenzen. Das Universum ist nicht unendlich, wie man denkt, laut der Bibel, und die Zeit ist auch nicht ewig. Nur Gott ist ewig. Der Psalm 90 bekennt: Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Gott ist ewig. Gott ist der Erste und der Letzte, sagt uns die Schrift. Das bedeutet nicht, wenn wir lesen, dass er der Erste und der Letzte ist, dass er der Erste war, der existiert hat, der angefangen hat zu existieren und der Letzte sein wird, der verschwindet. Nein, so ist es nicht gemeint. Es ist hier eine kraftvolle Erklärung für seine unveränderliche Präsenz für uns, die in der Zeit leben. Gott war am Anfang da, er ist unser Schöpfer. Er ist heute da für uns und er wird auch in der Zukunft für dich da sein. Gott ist nicht nur ewig, er hat die Welt, das Universum, die Zeit erschaffen, er hat auch die Geschichte erschaffen, er ist der Gott der Geschichte, der Gott, der Geschichte schreibt. Auch wenn Gott über Zeit und Raum steht, bedeutet das nicht, dass er sich nicht dafür interessiert, was in seiner Schöpfung vor sich geht. Gott ist nicht ein ferner Gott der Deisten, der einfach so ein Uhrwerk eingestellt hat und der von Ferne beobachtet, was da abgeht, der auch überhaupt keine Kontrolle über die Ereignisse in der Welt haben möchte. Manchmal denken wir, dass dass Gott nicht die Kontrolle hat über das, was geschieht. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Gott interessiert sich für jedes Detail in der Geschichte der Menschen. Gott sagt, es ist auch ein bekannter Vers, also den ich sehr, sehr schätze, Jesaja 57, Vers 15. Er zeigt also, wie Gott, der ewige Gott, so allmächtig ist und dass er sich auch für die Details der Geschichte interessiert. So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Ein wunderbarer Vers, der zeigt, obwohl Gott so ewig und allmächtig ist, ist er bei uns, bei den kleinsten von uns, in seiner Not. Im Psalm 139 erkennt auch David: Es ist kein Wort auf meine Zunge, das du, Herr, nicht völlig wusstest. Was, wo soll ich hingehen? Ich überspringe ein paar Verse. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Zeigt, dass Gott auch Wissen über die Zeit hat und auch überall gegenwärtig ist. Das heißt nicht, dass er in seine Schöpfung enthalten ist. Das heißt, dass er durch seinen Geist überall ist. Er weiß alles und er ist in der Lage auch zu wissen, was überall in dem Universum passiert. Gott ist ein Gott, der nicht durch Raum und Zeit begrenzt ist. Er hat keine Grenzen. Er kennt nicht die Grenzen, die wir haben. Es ist nicht so, nur so, dass Gott entschieden hat, sich in der Geschichte zu offenbaren. Gott schreibt auch Geschichte. Der amerikanische Pastor John Piper hat einmal gesagt, History is God's story. History is God's story. Ich weiß nicht, ob er der Einzige ist, der das gesagt hat, aber das heißt, auf Deutsch übersetzt, das ist schwierig, weil es ist auch, könnte so übersetzen, die Geschichte ist eine Geschichte, die Gott schreibt. Geschichte ist eine Geschichte, die Gott schreibt. Für unseren Glauben ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir wissen, dass das, was geschieht, nicht das Ergebnis eines blinden Zufalls ist, wie die heidnischen Religionen es glauben, sondern das, was Gott in seinem ewigen Plan bestimmt hat. Es gibt viele Stellen im Alten Testament, die zeigen, dass das, was geschieht, die Folge dessen ist, was Gott bestimmt und angekündigt hat. Wir können nicht alle diese Stellen hier lesen. Ich zitiere zum Beispiel, was wir in Jesaja 46 lesen, ab Vers 9. Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich möchte auch ein weiteres Beispiel aus der Geschichte von Abraham nehmen. Wir lesen im 15. Kapitel des Buches, des ersten Buch Moses, Genesis, dass Gott sich Abraham offenbart hat und ihm zahlreiche Nachkommen und den Besitz des Landes Kanaans angekündigt hat. Gott macht wunderbare Verheißung, aber Abraham ist alt, hat ein langes Leben hinter sich. Nicht, dass er keinen Glaube hat, aber er fragt sich, wie ist das möglich? Und er hat irgendwie ein bisschen Zweifel, aber Gott ist barmherzig mit ihm. Abraham sagt, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde, was du mir versprochen hast? Und Gott wird in diesem Kapitel 15 Abraham ein festes Versprechen geben, Ich lade euch ein, auch dieses Kapitel vielleicht zu Hause zu lesen. Es ist ein wunderbares Kapitel. Aber bevor er ihm dieses Versprechen, also bevor er sich dann zu seinem Versprechen bindet, erklärt er dem Abraham zuerst, dass all dies nicht zu seinen Lebzeiten, zu seiner Lebzeit geschehen wird, sondern erst in der vierten Generation nach ihm. Und Gott gibt einen Grund dafür, warum das nicht so ist, warum er jetzt nicht das Land Kanaan dem Abraham gibt. Er sagt, er will noch geduldig sein mit den Bewohnern des Landes, da das Maß ihrer Sünden noch nicht voll ist. Das Maß ihrer Sünden ist noch nicht voll. Das hebräische Wort für voll ist hier das Wort Shalem. Shalem hört sich an so wie Shalom. Shalom kennt ihr, Frieden. Klar, weil beide Begriffe verwandt sind. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, wie eine alte römische Waage funktioniert. Was ist mein Vater damals, mein Opa auch, hat auch Gegenstände auch mit so einer römischen Waage gewogen. Heute hat man elektronische Waagen, damals gab es sowas, römische Waage. Es besteht aus einer an einem Haken hängenden Metallstange, das ist eine lange Metallstange mit einem Haken. Und das hat eine kurze und eine lange Seite. An der langen Seite befindet sich so eine Art Skala, auf der ein Gewicht bewegt wird. Ein Gewicht, zum Beispiel ein Kilogramm, und das wird bewegt auf dieser Skala. Und wer weiß, also es ist je weiter ich gehe, umso schwerer wird. Das ist so ein Drehmoment. Ja? Und an der kurzen Seite steht wieder so ein Haken, und an diesem Haken hängt man meistens so einen Behälter auf. Und man füllt diesen Behälter, dieses Gefäß mit irgendwelchen Sachen, zum Beispiel Weizen. Und wenn das vorgegebene Gewicht, zum Beispiel, ich wiege 10 Kilo, ich weiß es auf der Skala, es ist jetzt 10 Kilo, und ich fülle dieses Behälter mit Weizen, und die Stange bewegt sich, und wenn diese Stange, diese Metallstange in der horizontalen stehen bleibt, da ist sie im Gleichgewicht. Und da ist das Gewicht erreicht worden. Sie hat sozusagen, diese Stangen, ihren Frieden gefunden. Sie ist ruhig, sie bleibt ruhig. Und von daher kommt auch das hebräische Wort Shalom, Frieden. Frieden haben wir, wenn alles ruhig ist. Wenn auch das Maß voll ist. Vergleichen wir nun den Weizen, der langsam in dieses Gefäß geschüttet wird, mit einer Sanduhr. Ihr kennt auch eine Sanduhr. Gott hat für alle Dinge einen Zeitpunkt festgelegt, an dem das Maß voll ist. So funktioniert die Zeit bei Gott. Es ist reine Mechanik und nichts wird dem Zufall überlassen. Im Gegensatz zu heidnischen Religionen oder Mythen, in denen die Zeit keine Rolle spielt, ist unser Gott ein Gott der Geschichte. Er hat die Ereignisse nicht nur angekündigt und festgelegt, sondern er offenbart sich und zeigt sich auch in unserem Alltag. Es betont auch David in diesem Psalm 139. Er sagt, du kennst alles, was ich denke, alles, was ich tue. Das weißt du schon, Herr. Du bist mir nah. Das ist, was David sagen will. Es kann für manche beunruhigend sein, aber das kann auch ein großer Trost sein, zu wissen, dass Gott uns nah ist, dass er uns kennt. Wir lesen zum Beispiel über Weihnachten in Galater Kapitel 4, Vers 4. Paulus sagt, als aber die Zeit erfüllt war, als aber das Maß voll war oder die Sanduhr leer war, die Seite der Sanduhr, die obere Seite der Sanduhr leer war, hat Gott seinen Sohn gesandt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es ist auch interessant zu lesen im Lukas-Evangelium, besonders in den ersten beiden Kapiteln dieses Evangeliums. Der eigentlich den Ablauf der Ereignisse rund um die Geburt Jesu beschreibt, welche Zeitangaben wir dort haben. Lukas stellt diese Weihnachtsgeschichte nicht nur in ihren historischen Kontext. Er sagt zum Beispiel in den Tagen des Herodes oder in den Tagen des Kaisers Augustus. Er stellt auch die Ereignisse so dar, als würden sie in einer bestimmten Reihenfolge und zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben bestimmter Personen stattfinden. Fast so, als wären sie minutiös für diese Personen geplant worden. Lukas spricht im Vorwort seines Evangeliums von Tatsachen, die unter uns geschehen sind. Sie sind nicht irgendwo in einem fernen Land passiert, so wie in den Märchen, in den Legenden, sondern sie sind unter uns passiert, geschehen. Und er möchte diese Dinge auch in gute Ordnung aufschreiben. Nicht unbedingt sequenziell, also zeitlich, aber er möchte eine Ordnung bringen. Wir lesen in den Versen 8 und 9 im ersten Kapitel, dass als die Zeit kam, wo Zacharias seinen Dienst ausüben sollte, weil seine Abteilung an der Reihe war und die Wahrscheinlichkeit, dass er genommen wurde, um in den Tempel zu gehen, war trotzdem, obwohl seine Abteilung an der Reihe war, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass einer dieses Privileg hatte, in den Tempel zu gehen. Da lesen wir, traf ihn das Los. Gott schreibt Geschichte. Der Engel Gabriel kündigt ihm die Geburt seines Sohnes Johannes an. Und da Zacharias weiterhin ungläubig ist, teilt ihm Gabriel mit, dass er stumm sein wird, weil er nicht an die Worte geglaubt hat, die sich zur richtigen Zeit erfüllen sollten. Es geht weiter in Vers 26. Dort lesen wir, im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel in eine Stadt namens Nazareth gesandt zu einer Jungfrau Maria. Weiter, Vers 57, für Elisabeth, ihr merkt hier, das sind Personen, das ist die Geschichte von diesen Menschen, das ist nicht eine beliebige Geschichte, sondern das ist eine Geschichte, wo Menschen eine wichtige Rolle spielen, weil Gott sie dafür ausgesucht hat, weil Gott in ihrem Leben eingegriffen hat. Vers 57, für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte. Eine Frau, die keine Kinder haben konnte und Gott hat in seinem Leben angegriffen. Kapitel 2 lesen wir, dass die Prophezeiungen, dass der Messias in Bethlehem geboren werden sollte, sich nur erfüllen konnte, weil Kaiser Augustus eine Volkszählung anordnete. Es war kein Zufall, sondern von Gott vorgesehen, der Geschichte schreibt. Wir lesen auch in der Nacht, in der Jesus geboren wurde, waren zufällig Hirten auf dem Feld, unbedeutende Menschen, die sogar am Schabbat arbeiten sollten, weil keiner sich um sie wirklich kümmerte. Und diese unbedeutsamen Menschen durften das Ereignis der Geburt Jesu miterleben, weil Gott es so bestimmt hatte. Als Jesus im Tempel vorgestellt wurde, waren dort alte Menschen am Ende ihres Lebens, Simeon und Hanna, die Gott für diesen besonderen Tag am Leben erhalten hatte. Gott schreibt Geschichte, nicht einfach allgemeine Geschichte, sondern er schreibt auch Geschichte für uns. Er schreibt auch unsere Geschichte. Und für uns Gläubige, die an Jesus Christus glauben, es ist ein wirklich starker, unglaublicher Trost zu wissen, dass Gott, obwohl er zeitlos und ewig ist, in diesem Augenblick bei uns ist. Er ist nicht nur hier in unserer Mitte, er ist auch bei dir, in deinem Leben. Er ist nicht weit von uns entfernt, sondern genau hier mit uns in diesem Augenblick. Und weil er allmächtig und in diesem Moment bei uns ist, kann er sofort, das ist die wichtige Lektion für uns, kann er sofort auf unsere Bedürfnisse und auch unsere Gebete reagieren. Weil Gott deine Geschichte kennt und deine Geschichte schreibt, hat er ein Ohr für dich. Er ist für dich da. Jesus Christus ist nicht nur in unserer Geschichte eine wichtige Person. Er ist auch das Endziel der Geschichte. Worauf will ich hinaus mit dem Vers, den wir ganz am Anfang der Botschaft gelesen haben? Siehe, es kommt und es wird geschehen, spricht Gott, der Herr. Das ist der Tag, von dem ich geredet habe. Weil Gott Geschichte schreibt, können wir sicher sein, dass das, was er versprochen hat, was er verheißen hat, auch eintreten wird. Es kommt ein Tag des Herrn, wie hier in Hesekiel beschrieben. Dieser Begriff Tag des Herrn kommt mehrmals vor im Alten Testament. Das ist ein wichtiger Begriff. Es kommt ein Tag, an dem man sehen will, dass der Krieg aufhört auf dieser Erde. Momentan wird unser Planet von Kriegen, von Leid, Hungersnöten geplagt. Aber es kommt ein Tag, an dem die Waffen, das wird ja auch hier in diesem Kapitel beschrieben, als Brennstoff benutzt werden. Man wird kein Holz, weil damals waren die meisten Waffen aus Holz, man wird sie als Brennstoff benutzen. Und die Gläubigen werden sinnbildlich gesprochen. Diejenigen berauben, die sie beraubt haben. Und diejenigen plündern, die sie geplündert haben. Wie das Neue Testament sagt, die Ersten werden die Letzten sein. Die Mächtigen dieser Welt heute werden die Letzten sein. Und die heute Letzten werden die Ersten sein. Das Kind in der Futterkrippe, die viele heute belächeln, singen Weihnachtslieder, also die meisten Leute, aber sie wissen nicht, was es bedeutet, was mit diesem Kind gemeint ist. Dieses Kind in der Futterkrippe, dieser Mann der Schmerzen, der für die Sünden der Welt gestorben ist, wird eines Tages als siegreicher Herr zurückkommen und diese Welt richten. Das ist die Botschaft von Hesekiel. Und es wird wie in den Tagen Noahs geschehen, als die Menschen heirateten und ihre Kinder in die Ehe gaben. Das ist so eine wiederkehrende Zeit, ja? Als ob die Zeit kein Ende hätte. Heute sagt man, okay, also wenn wir weise genug sind, dann wird unsere Zivilisation aufhören, wenn die Sonne keine Energie mehr hat. Das heißt, vielleicht in ein paar Milliarden Jahren. Aber da lesen wir, als zu der Zeit in den Tagen Noahs heiraten die Menschen und gaben ihre Kinder in die Ehe, ohne zu ahnen, was geschehen würde. Da kam die Sintflut und für viele wird auch die Wiederkehr, die Wiederkunft des Herrn ein überraschendes Ereignis sein, das offenbart, das deutlich macht, dass die Zeit keine ewige Wiederkehr ist. Gott verspricht in Jeremia Kapitel 29, Vers 11, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das ist unsere selige Hoffnung, dass der Herr Jesus Christus eines Tages als Richter dieser Welt kommt und er wird uns aufnehmen in seine Gegenwart. Ja, es ist leicht so sehr an die Zukunft zu denken, dass wir die Vergangenheit vergessen und auch die Dinge ignorieren, die Gott in der Geschichte für seinen Volk vollbracht hat. Es ist in der Geschichte, dass sich die Menschwerdung oder das Sühnopfer oder die Auferstehung oder die Himmelfahrt Christi sich ereignet haben. Es sind geschichtliche Ereignisse. Und wir können keine Hoffnung auf die kommende Welt, die Gott vorbereitet, haben, ohne über die großen Taten nachzudenken, die Gott bereits vollbracht hat. Gleichzeitig können wir nicht ausschließlich in die Vergangenheit blicken und in der Gegenwart leben und dabei die Hoffnung vergessen, dass Gott für uns in die Zukunft gegeben hat. Die Art und Weise, wie wir heute als Christen leben, wird also weit gehen von unserem Verständnis der Vergangenheit und der Zukunft bestimmt. Gott verspricht in Jesaja 49, Vers 8 im Hinblick auf die Zukunft: Zu angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Und Paulus folgert daraus auch in 2. Korinther 6, Vers 2: Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist es der Tag des Heils. Und er befiehlt uns auch in Epheser Kapitel 5, Vers 16: Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Liebe Geschwister, weil Gott ein Gott der Geschichte ist, weil Gott ein Gott der Verheißung ist, hat die Gegenwart auch eine ewige Bedeutung für uns. Amen.